Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Literaturhaus Podcasts, diesmal mit Frieda Ahrens. Und zu Gast in dieser Folge ist Rabea Edel. Hallo Rabea.
Hallo Frieda, freut mich.
Freut mich auch, dass du da bist. Für alle, die uns zuhören, erkläre ich nochmal kurz, wer du bist. Und wenn ich irgendwas falsch recherchiert habe, was da falsch ist, dann grätsch du bitte einfach direkt rein. Du hast Literaturwissenschaften und Italienistik, ist das richtig?
Ja, so heißt es, ja.
In Berlin und Siena studiert und dann nochmal Fotografie in Berlin. Und du hast schon ganz viele verschiedene Stipendien und Preise gewonnen. Unter anderem, was mir aufgefallen ist, viele Arbeitsstipendien im Ausland. Ne? Zum Beispiel warst du in Peking Artist in Residency am Goethe-Institut. Dein erster Roman, Das Wasser, in dem wir schlafen, erschien 2006. Und in dem Jahr hast du auch nach Vorschlag von Hertha Müller den Kunstpreis Literaturfotografie Berlin-Brandenburg gewonnen. Und über diesen Mix zwischen Fotografie und Autorinnenschaft würde ich gerne mit dir sprechen. Aber vor allem soll es in dieser Stunde über dein neuestes Buch gehen, Porträt meiner Mütter mit Geistern. Das ist jetzt 2025 erschienen. Meine erste Frage wäre, Porträt meiner Mütter mit Geistern, wenn man das so liest, wie viele Geister gibt es denn in diesem Buch?
Sehr, sehr viele. Also es kommt darauf an, wie man die Geister sieht oder was man alles als Geister begreift. Also es gibt in dem Buch einen Schlüsselsatz, den kann ich mal vorweg zitieren. Der heißt im Grunde, keine Angst vor Geistern, es sind nur Möglichkeiten, die wiederkommen. Also, und ich glaube, das erklärt schon also man, vieles. Man kann zum einen natürlich von den Geistern ausgehen aus der Vergangenheit, wie man das so kennt als Begriff, dass die Menschen, mit denen man ein Leben verbracht hat, oder auch alle Menschen, die vor einem da waren und einen auch unbewusst geprägt haben und über Generationen Dinge weitergegeben haben, dass die als Geister immer vorhanden sind, in einem, um einen herum, im übertragensten Sinne als Erinnerung oder eben auch als Schweigen und als nicht auserzählte Geschichte. Zum anderen aber eben auch die vielen Möglichkeiten, die sich bieten in jedem neuen Leben und in jedem neuen Moment, dass man immer wieder von, nicht unbedingt von vorne anfangen kann, aber zumindest die Hauptfigur, die eine, also die Mutterfigur Martha in der Erzählung, die versucht immer wieder neu zu starten und neu anzufangen und sieht diese Geister quasi, vor denen sie auch ein wenig flieht und fliehen muss, auch als Möglichkeiten, um ein anderes Leben zu leben. Also das Buch ist voll von Möglichkeiten, von verpassten Möglichkeiten aber auch und eben auch von Geschichten aus der Vergangenheit, die es zu entdecken gibt.
Genau, vielleicht sagen wir noch mal kurz, worum es geht. Es ist ein Roman, der sich über mehrere Generationen sozusagen zieht und immer so ein bisschen eine Mutter-Tochterschaft thematisiert und dann halt über, also Dina ist quasi die Älteste, die wir erleben, dann geht es um die Tochter Selma, dann geht es um deren Tochter Martha und schließlich geht es um Razia. Und ich fand es ganz spannend, weil es ist so ein, ich war dir super dankbar, dass es am Anfang des Romans, wenn man das Buch aufklappt, gibt es eine kleine Chronologie mit auch so, wer mit wem mal zusammen war und welche Kinder entstanden sind und so. Und das hat mir sehr geholfen, weil man begleitet so eine nach der anderen, aber das stimmt nicht so ganz, weil chronologisch begleitet man es gar nicht, man springt sehr oft. Warum hast du dich dafür entschieden, für diese Erzählweise?
Also genau, es gibt im Vorblatt und auch hinten einen Stammbaum und da ist der Schwerpunkt auch optisch, kann man das sehen, auf die Erzählung der Frauenlinie, also der weiblichen Genealogie gelegt. Und das ist auch der Ansatz gewesen, dieses Buch und diese Geschichte zu erzählen, dass eben die Schicksale dieser vielen Frauen, der Urgroßmutter von Raisa, der Großmutter ihrer Mutter und dann auch ganz am Ende auch ihrer eigenen Tochter erzählt wird. Und es springt ein wenig durch die Zeiten, sagen viele. Letztendlich ist es so, dass eine Erinnerung hinübergeht in die dann erzählte Wirklichkeit. Zum Beispiel gibt es eine Überleitung in einem Kapitel, dass Raisa sich an ein Foto ihrer Mutter erinnert aus den 50er Jahren, wie sie als Kind an einem Brunnen steht. Und dann wird eben als nächstes genau in den 50er Jahren diese Szene oder dieser Abschnitt aufgegriffen. Also es ist alles mit allem verbunden und es ist zum einen natürlich der Idee geschuldet oder der Tatsache geschuldet, dass Erinnerungen ja niemals chronologisch sind. Also es geht hier viel um Erinnerungen und die Suche auch in der Vergangenheit und das, was passiert ist und die vielen Menschen und Puzzleteile zusammenzusetzen, das passiert ja nie chronologisch. Raisa versucht auch von ihrer Mutter Dinge zu erfahren und auch das wird nicht chronologisch erzählt, aber letztendlich setzen sich all diese Puzzlestückchen dann zusammen zu einer Erzählung. Und wenn man quasi als Leser in einer Ebene eine Frage stellt, bekommt man zum Teil in der anderen Ebene, die eben weiter zurückgeht, schon erzählt, warum das Ganze so passiert ist. Also es ging auch darum zu erzählen, wie wir werden, wer wir sind, was prägt uns oder was passiert, dass Menschen sich verändern. Zum Beispiel, dass die Mutter von Raisa so eine toxische, gewaltvolle Kindheit hatte. Ihre Mutter selber, also die Selma, war ja nicht von Grund auf böse, sondern hat ganz viel durchlitten auch. Und es ging auch darum zu erzählen, wie viel durchleiden wir, was prägt uns und was verändert auch den Menschen, wie viel kann er aushalten oder eben sie in dem Fall, wie viel können diese Frauen aushalten in ihren Biografien, wie viel mussten sie aushalten. Und es ging eben durch diese sehr, sehr verflochtene Verknüpfung am besten.
War da der Anspruch, dass man das als Leserin so empfindet, wie vielleicht die ProtagonistInnen im Buch auch, und zwar, dass man nicht alles direkt versteht, sondern so sich alles zusammensammelt und dann immer mehr erkennt sozusagen und manchmal auch den Zusammenhang verliert und dann irgendwann greift man ihn wieder auf?
Also ja, der Anspruch war natürlich nicht, die LeserInnen zu verwirren, sondern ja, also es ist schon zum einen auch meiner eigenen Recherche geschuldet. Das Buch basiert ja in Teilen auf wahren Ereignissen und auf wahren Personen, die es gegeben hat. Natürlich verfremdet jetzt im Roman und umbenannt und so weiter und fiktionalisiert, aber auch meine eigene Recherche und meine eigene Suche für dieses Buch war natürlich nicht chronologisch. Also es passiert ja nicht, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt die Person zu finden und als nächstes die und dann weiß ich, was von A nach B passiert ist in diesem Zeitraum, sondern es sind eben Bruchstücke, die man zusammensetzt. Also auch wenn man sich mit seinen Eltern oder Großeltern unterhält, kam auch das Feedback von vielen Lesern und Leserinnen, die gesagt haben, ja, es ist genau so. Also es werden Dinge verdrängt, über manche kann gesprochen werden, über andere nicht. Für andere gibt es gar keine Worte, sie zu erzählen. Und daraus resultiert dann eben dieses verflochtene Erzählen und das Auslassen auch von einfachen Antworten. Weil ich glaube, die Dinge, um die es hier geht, von Kindsverlust über Gewalterfahrung, über das Aufwachsen während des Holocaust und noch viele andere Themen, da sind keine einfachen Erzählmöglichkeiten, keine einfachen Antworten auf die Fragen zu geben, die auch die Tochter stellt oder die Töchter jeweils ihren Müttern und Großmüttern stellen.
Und du hast gerade schon gesagt, es ist so ein bisschen anhand von wahren Begebenheiten erzählt. Und es gibt in dem Roman ja auch eine ganz klare Ich-Erzählerin und alle anderen sind nicht in der Ich-Erzähler-Position. Warum ist das denn so?
Ja, Raisa ist ein bisschen mein alter Ego. Natürlich ist sie nicht ich, also diese Trennung Autorin-Figur ist ganz klar, aber ich brauchte eine sehr nahbare kindliche Ich-Erzählerin, um die Geschichte erzählen zu können. Also auch da setzt es natürlich in der Kindheit an. Und es wird ja auch die Kindheit in den jeweiligen anderen Erzählschichten quasi erzählt. Also alle Figuren bekommen auch die Kindheit auserzählt und ihre jeweils besten Freunde. Und diesen Kniff brauchte ich, um die Geschichten eben erzählbar zu machen. Also um nicht das, was passiert ist und das, was erzählt wird, über eine nüchterne oder vielleicht sogar sagen wir mal, gewaltvolle Art und Weise nachzuerzählen, sondern eben einen empathischen, teilweise im positivsten Sinne kindlich naiven Ton zu finden in manchen Stellen. Das ist natürlich vor allem bei der Raisa, als sie noch sehr jung ist, der Fall, um Fragen stellen zu können, also und um das überhaupt erzählen zu können und das nicht zu reproduzieren, was erzählt wird inhaltlich. Und die Neugier dieser Kinder und der Blick auf das, was gefragt werden kann und was erzählt werden kann, ist ja ein ganz anderer, als wenn man als Erwachsener ansetzt und Fragen stellt. Also ein erwachsenes Gespräch zwischen einer erwachsenen Tochter und einer erwachsenen Mutter hätte ganz anders stattgefunden und hätte gar nicht die Möglichkeiten geboten, diese Geschichten so zu erzählen.
Obwohl ja manchmal in der Erzählung auch die Möglichkeit der Kommunikation zwischen jüngeren Töchtern und Müttern nicht richtig da ist. Also Raisa und Martha haben ja sprechen nicht wirklich miteinander, sondern finden dann irgendwann einen anderen Weg. Und zwar schreiben die sich Briefe und stecken sie so in eine Mauer. Daran anknüpfend könnten wir vielleicht darüber sprechen, das finde ich, du schreibst quasi, also es wird in dem Roman geschrieben und dann die Briefe werden auch manchmal als einzelne Kapitel so einfach gezeigt. Und auch eine andere Figur, Jakob, schreibt auch selber, versucht so seine Geschichte aufzuzählen. Wie ist es denn, Figuren in einen Roman einzubetten, die selber schreiben?
Also Martha brauchte das geschriebene Wort, um selbst sich ihrer eigenen Geschichte ermächtigen zu können. Also es ist quasi das reflektierte, sehr märchenhafte und auch sehr viel auslassende, fabulierende Schreiben, ganz kurze Nachrichten sind, dass die sie ihrer Tochter schreibt. Und das war eben das Mittel zum Zweck, um sie überhaupt erzählen lassen zu können, was da alles an Vergangenem vergraben liegt und woran sie sich einen Weg, sich heranzutasten an das, was ihr passiert ist und was sie vor ihrer Tochter verschweigt, wovor sie ihre Tochter schützt. Und es hat natürlich etwas sehr Verspieltes und das ist genau das, was auch das für mich wahnsinnig Spaß gemacht hat beim Schreiben. Also das, was man in der Literatur ja eben ausprobieren kann, diese anderen Wege des Erzählens suchen, die vielleicht auch im realen Leben so passiert sind oder passieren könnten, dass eben nicht in einem klaren Gespräch Dinge auf den Tisch gelegt werden, sondern ein Ringen um die Worte stattfindet. Also wie kann ich etwas erzählen? Es sind ja auch Zettel dabei, die durchgestrichen sind oder die vielleicht hat sie noch mehr geschrieben und die stecken gar nicht in der Mauer. Und bei Jakob ist es auch so, dass er als 92-Jähriger, also das stellt sich später heraus, nur als Kontext, das ist der Vater von Martha eben ist, den sie ihr Leben lang nicht kennengelernt hat, der eben auch verschwiegen wurde, über den nicht gesprochen wurde, der fliehen musste, der untergetaucht ist während des Holocaust und später ausgewandert ist nach New York und da ein Leben geführt hat, von dem wir nicht so viel erfahren, aber eben als 92-Jähriger 10 Tage vor Yom Kippur eben da sitzt und versucht, alles das aufzuschreiben und auch Worte für das zu finden, was eigentlich nicht erzählbar ist oder für ihn sein Leben lang nicht erzählbar war. Und auch das schließt auch eben ein Versprechen an Selma ein, dass er darüber nicht sprechen wird, was passiert ist. Und jetzt versucht er es eben doch. Und er versucht es über das geschriebene Wort. Und dieses Schreiben im Schreiben reflektiert so doppelbödig die Prozesse des Schreibens selbst, also auch dieses Buches. Und zeigt auch, wie viel Sprache eigentlich vermag. Also er sitzt dort und sammelt und hat um sich herum wahnsinnig viele Kisten in dieser Einzimmerwohnung voller vollgeschriebener Blätter und fängt immer wieder von vorne an und sagt, als es die Möglichkeit gab zu sprechen, sind ihm die Worte aus dem Mund gefallen. Er konnte sie nicht aussprechen, aber er versucht es jetzt eben aufzuschreiben. Und es gibt eine Stelle, wo er fast am Ende ist und das Gefühl hat, jetzt hat er alles geschafft, niederzuschreiben, was zu sagen ist. Und er legt seinen Kopf auf dieses Manuskript und hört quasi hinein in diese Seiten und hört so den Herzschlag und hört dann die Geschichte, wie sie weiter verläuft und sagt, okay, jetzt ist es ruhig und jetzt ist es gut. Also dieses Gefühl, ich habe alles gesagt bzw. alles niedergeschrieben, ist ein ganz elementarer Teil der Geschichte. Und natürlich auch ein Weg eben des Erzählens, also des Erzählens im Erzählens.
Und dann schreiben auch als Verarbeitungsprozess sozusagen, als Prozess mit der eigenen Geschichte irgendwie, sich da überhaupt klar zu werden, was überhaupt passiert ist. Ist es auch was du bei dir wiedergefunden hast, als du das Buch geschrieben hast, so ein bisschen?
Also Schreiben als lautes oder eben leises. Ich wollte jetzt lautes Denken sagen. Klar, wenn ich schreibe, dann ist es natürlich für mich gefühlt ein lautes Denken, aber eigentlich ist es ja ein sehr leises Denken. Und Deborah Levy hat mal gesagt, dass das Schreiben eines Buches auch immer das Stellen einer Frage ist und die Suche nach der Antwort. Ich glaube, das trifft das ganz gut. Also dass dieses Schreiben des Buches oder des Romans auch für mich im Grunde die Suche nach Antworten und das Stellen von vielen Fragen war, wo es nicht auf jede Frage eine Antwort gibt. Und das, ich bin eben Schriftstellerin und das ist natürlich dann das geschriebene Wort, was mir am nahesten ist, um da einen Weg zu finden, diese Geschichten jetzt doch zu erzählen und dann aber auch lesbar zu machen für ganz viele Leserinnen, dass die selber eintauchen können in diese Geschichte. Und ich glaube, es gibt in diesen Familiengeschichten, die hier angerissen werden, anerzählt werden, ganz grundsätzlich aus diesen Generationen ganz vieles, was andere LeserInnen wiedererkennen können in ihren eigenen Familiengeschichten. Also ich glaube, gerade diese Erfahrungen der Nachkriegsgenerationen, des Aufwachsens in den 50ern, 60ern, aber auch in den 20ern, 30ern mit all dem, was unerzählt geblieben ist oder verschwiegen wird, dass solche schwarzen Löcher, heißt es im Buch ja auch, oder Gespenster oder Geister, gibt es eben, glaube ich, in allen Familien.
Wenn wir gerade sind bei, was eine gute Überleitung, Sachen wiedererkennen oder sich wiederfinden in einem Buch. Wir sind ja das Literaturhaus Bremen und das Buch spielt in Bremerhaven. Und mir ist es beim Lesen deshalb auch so gegangen, dass ich natürlich Orte, die du da beschreibst, kenne und dann denke, also es ist natürlich immer angenehm, wenn man denkt, die Straße kenne ich oder den Ort kenne ich. Du hast aber gestern im Vorgespräch auch gesagt, Bremerhaven ist da so ein bisschen so ein fiktionaler Spielort. Für mich ist er ja überhaupt nicht fiktional, sondern sehr real. Wie kommt das denn zusammen? Also wie wird es trotzdem ein fiktionaler Spielort?
Also fiktional in dem Sinne, dass es natürlich, also es basiert auf den historischen Ereignissen, die werden auch anerzählt in den Kapiteln, wo sie wichtig sind, von der Bücherverbrennung über die Deportation nach Minsk von Jakobs Mutter und so weiter, das brennende Kaufhaus Schocken und so weiter. Also die historischen Ereignisse gerade in den 30ern, 40ern werden erzählt, aber auch die 50er, 60er, die amerikanischen Besatzerjahre quasi und ganz bestimmte historische Orte werden auch benannt und Details, das ist natürlich dann nicht so fiktional. Mit einem fiktionalen Ort meine ich, dass es natürlich immer, sobald ich nicht in der Zeit aufgewachsen bin selber und all diese Dinge selbst erlebt habe, sondern nur recherchiert habe, dann in dem Prozess des Schreibens eben fiktionalisiert wird und sowas erzählten wird. Trotzdem ist es natürlich das Bremerhaven aus dieser Zeit, nie allumfassend, nie mit Anspruch auf komplett hundertprozentige Richtigkeit der Fakten, sondern eben die Fiktionalisierung dieses Ortes, aber eben auch mit den historischen Infos im Hintergrund. Und es hätte, da haben wir ja auch gestern kurz drüber gesprochen, es hätte auch gar nicht irgendwo anders spielen können, eben weil es auf diesen wahren Begebenheiten beruht in manchen Teilen, aber auch, weil das als Ort, finde ich, wahnsinnig interessant ist, daraus an diesem Ort einen Roman spielen zu lassen. Da gibt es, glaube ich, in der Literatur auch sonst keine. Nicht so viel. Also ich habe nicht zumindest gefunden, ich habe viele Sachbücher gefunden bei der Recherche, aber eben keinen Roman. Und gerade das Setting dieser Stadt mit den vielen Umbrüchen, die diese Stadt durchgemacht hat, mit dem Amerika-Hafen, mit dem Auswanderer-Terminal und so weiter und dem Status quo der Stadt jetzt, also gerade das ist wahnsinnig spannend. Und das hat mich auch gereizt, das zu nutzen, dass es da eben diese Anwendung gibt und die Möglichkeit des Erzählens.
Wie sah denn da deine Recherche aus? Warst du vor Ort?
Ja, ich war viel vor Ort. Ich habe aber auch mit Archiven gesprochen. Teile waren dann während der Corona-Zeit, wo man dann irgendwo hin konnte. Das lief dann erst telefonisch oder eben online ab, leider. Habe mir viel erzählen lassen, viel gelesen, ganz unterschiedlich. Also von Archiven über Kirchenbücher, über alte Fotografien, über eben die Archivsammlung des Auswandererhauses und so weiter. Also da ist ja wenn man erstmal anfängt zu suchen, findet sich viel. Also gerade auch über die amerikanischen Jahre und genau, das war dann irgendwann eine riesengroße Sammlung an Informationen und eben auch an Unterlagen von Geburtsurkunden über Auswanderer, Notizen und so weiter. Und irgendwann musste ich diesen Stapel aber natürlich auch weglegen, um zu sagen, ich mache ja kein dokumentarisches Buch, sondern eben einen Roman. Und das Wissen, das hat sich dann natürlich mit eingeschrieben während der Arbeit am Romantext. Also alles, was man sich so aneignet an Informationen, ist, glaube ich, gespeichert. Und natürlich habe ich bestimmte Dinge, den Faktencheck dann nochmal gemacht auch. Aber es ging ja nicht darum, eben eine Dokumentation zu schreiben. Aber der Hintergrund ist ein Berg an Informationen auf jeden Fall, den ich gesammelt habe.
Man liest es dem Roman auf jeden Fall auch an, dass da viel Wissen drin steckt auch. Ich finde, ganz viele Romane in der jetzigen Zeit spielen ja immer mehr mit diesem, wie autofiktional ist es dann doch, also wie sehr ist dann die Autorin oder die Person, die schreibt, doch die Protagonistin. Und ich finde, die Frage hat sich bei mir bei dem Roman gar nicht so krass gestellt, also anders als sonst. Und trotzdem ist da sehr viel faktisch drin. Also es ist gar nicht so fiktional wie andere Romane und trotzdem hat sich die Frage nicht gestellt, ob du das bist. Also das ist, das fand ich eine sehr gute Mischung sozusagen und sehr spannend.
Das freut mich zu hören. Das war nämlich auch das Ziel. Also natürlich ist es ist im Grunde sehr autofiktional, aber jetzt, ich könnte aufdröseln, was 1:1 übernommen wurde, aber das bleibt eben mein Geheimnis.
Genau.
Beziehungsweise das meiner Familie. Und genau, aber deswegen haben wir auch bewusst den Disclaimer, dass es eben auf wahren Begebenheiten beruht, ganz ans Ende gesetzt, damit dieses Buch einfach als Roman erstmal in erster Linie gelesen wird, als fiktionaler Roman und dann hinterher nachgereicht wird, okay, es ist tatsächlich in großen Teilen auch so passiert. Es gibt sowohl Figuren als auch schicksalshafte Wendungen, als auch Wiederholungen und eben, abgesehen von den historischen Ereignissen, einfach private Dinge, die eingeflossen sind und auf denen dieser Roman eben basiert. Ohne diese Autofiktion, die dem zugrunde liegt, ohne die wahren Ereignisse, hätte ich das Buch auch so gar nicht schreiben können. Also das war schon auch der Auslöser der Suche nach bestimmten Menschen, die das Ganze losgetreten haben.
Du hast gerade gesagt, es gab Wiederholungen. Der Roman spielt ja auch damit, dass es in diesen Generationen immer wieder Geschichtsstränge gibt, die sich so ein bisschen wiederholen. Obwohl Marthas Mantra ja manchmal auch so ist, nichts wiederholt sich, um so ein bisschen damit brechen zu wollen. Aber es gibt zum Beispiel immer Jugendfreunde. Du hast es irgendwie schon gerade angesprochen. Es gibt einmal Jakob und Oskar, die Jugendfreunde von selber. Dann gibt's Paul, das ist der Jugendfreund von Martha. Und dann gibt's Matt am Ende. Und die haben auch immer, ich fand es gerade spannend, weil Matt so ein bisschen der Einzige ist, der so ganz am Ende, obwohl Paul auch so ein bisschen, aber Martha löst sich ja schon sehr von ihrer Vergangenheit, aber Matt ist so ein bisschen der Einzige, der noch bleibt im Leben, der Frau sozusagen. Warum gibt es denn diese Jugendfreunde? Ist es dieses, was du am Anfang schon sagtest, dass du einen, dass die auch eine Funktion eingenommen haben, etwas erzählen zu können?
Also es ist tatsächlich so, dass die im Grunde für die jeweiligen Mädchen in ihrer Zeit auch so etwas wie Familie sind, also die Familie ersetzen. Die leisten im Grunde eine Nähe und ein Vertrauen und eine Liebe, eine platonische Liebe in gewisser Weise, die Familie nicht zu geben vermag. Und deswegen sind sie wahnsinnig wichtig als Menschen, sowohl für Selma sind Oskar und Jakob wahnsinnig wichtig, ganz abgesehen davon, dass da auch sich eine Liebesgeschichte entspinnt. Aber auch Oskar und Jakob füreinander und für Martha eben der Nachbarsjunge auch. Und auch Raisa hat halt in den 80ern, 90ern wächst sie ja Haus an Haus mit einem Jungen auf, also zwei alleinerziehende Mütter eben mit ihren Kindern. Und natürlich verbünden die sich und verstehen sich und sind füreinander da und ersetzen im Grunde dieses klassische Familienmodell, was, wie man über die Generationen gesehen hat, in dieser Familie zumindest sowieso nicht funktioniert und nie funktioniert hat. Also die Väter waren alle Abwesende oder konnten ihre Rollen nicht ausfüllen aus unterschiedlichen historischen oder biografischen Gründen oder eben aus einem Nicht-Können und Nicht-Wollen heraus, ganz verschieden. Aber das, was da ist, sind eben die Frauen und ihre Kinder und eben die Freunde. Und also gerade Paul auch, der Freund der Mutter von Raisa, ist ja auch wirklich... Der beschützt sie ja auch in ganz vielen Situationen. Matt muss das mit seiner Freundin dann in den 80er, 90er nicht mehr machen, aber gerade Paul beschützt seine beste Freundin sowohl in gewaltvollen Situationen als auch unterstützt er sie später dann in ganz verschiedenen Momenten. Und diese Unterstützung und das Vertrauen, das war ganz wichtig, mir das auch zu erzählen, weil das eben Teil dieser Figuren ist. Und auch da gab es tatsächlich Vorbilder im Original.
Ach, spannend. Es gibt noch einen zweiten Strang, der sich irgendwie durchzieht. Und zwar, das wird dann auch in einem Brief, den Martha schreibt, geschrieben. Sie schreibt, es gibt immer zwei und immer ein Kind, das bleibt. Also es gibt ganz oft die Erzählung, dass die Töchter, um die es geht, nicht die einzigen Kinder der Mütter waren, sondern dass es ein erstes Kind gab, das verstorben ist. Und auch bei Jakob gibt es eigentlich einen Zwillingsbruder, der nicht überlebt. Also es gibt ganz, durch diesen Roman, habe ich das Gefühl, zieht sich auch immer so ein Nebel der Trauer der Mütter um dieses verlorene Kind. Warum hast du diesen Strang mit eingeflossen sozusagen?
Also das war mein eigener Anspruch an die, man kann fast sagen, Vollständigkeit der Erzählung dieser weiblichen Biografien, die eben geprägt sind von Verlusten, von Kindstoden, von Gewalt, von Trauer, auch von Glück und von Liebe, aber eben auch von allem anderen, über das ganz wenig erzählt und geschrieben wird oder wurde. Und diese Verluste sind natürlich auch Teil der Biografien. Und so wie es halt zu Kriegszeiten oder auch davor fast normal war, dass Kinder sterben oder dass eben dass Mütter viele Kinder haben, wovon aber vielleicht nur zwei oder drei überleben. Das habe ich auch entdeckt auf einigen dieser Urkunden oder Unterlagen, die ich eben herausrecherchiert habe. Und da dann wahnsinnig viele Kindernamen standen, wo man mit aber auch wahnsinnig vielen sehr frühen Todesdaten eben aus unterschiedlichen medizinischen Gründen ja auch. Also so, ne, gab es ganz verschiedene Biografien. Und das wollte ich miterzählen, was diese Frauen durchmachen und durchmachen mussten und wie sich das peu à peu ändert, aber im Grunde auch nicht. Also auch bis in die heutigen Tage eben da so viel gestemmt wird und so viel Resilienz letztendlich verlangt wird von diesen Frauen. Das war ein ganz wichtiger Punkt, das zu erzählen.
Und ist es auch man will sich aus so einer wiederholenden Geschichte lösen? Also will Raisa sich davon lösen?
Ja, natürlich. Also das ist so, wie ihre Mutter schon versucht, gegen diese Wiederholung anzukämpfen und dadurch eben mit der Familie bricht, auch um ihre Tochter zu schützen und immer sagt, nein, es wiederholt sich nichts, ich mache es anders, ich lasse meine Tochter ganz anders aufwachsen, ich gebe ihr die Freiheit, ich gebe ihr Vertrauen und Liebe. Also Raisa und ihre Mutter haben eine ganz enge, ein bisschen verrückte und sehr schöne Mutter-Tochter-Beziehung, ganz, also das Gegenteil von dem, was Martha selbst als Kind erfahren hat oder auch ihre Mutter auch erfahren hat. War es mir wichtig, das komplex zu zeigen und das diese Wiederholung durchbrochen wird. Und natürlich auch das Schreiben des Buches oder auch für die Ich-Erzählerin, die Recherche nach dem Vater, der Mutter, da dieses Schweigen zu durchbrechen und eine Antwort zu bekommen, ist ja schon quasi, ich stelle eine Frage und dann ist die Frage gestellt und dann ist der Zirkel dieses Schweigens durchbrochen und dann vielleicht auch die Wiederholung. Also gerade das Erzählen von allem, was vor uns lag, es ist ja eh heutzutage wahnsinnig wichtig, um Wiederholungen auch historisch zu vermeiden. Und da wird ja in vielen Familien über vieles einfach geschwiegen, aus unterschiedlichsten Gründen. Genau, um dieser Wiederholung zu entgehen. Und Raissa sagt auch ganz am Ende, dass sie einen Koffer hat, in dem sie sowohl Zeichnungen ihres Kindes als auch so Notizen und alte Spielsachen aufhebt, aber eben auch diese Zettelchen, die ihre Mutter ihr in die Mauer gesteckt hat. Und Matt sagt dann, ja, mach doch ein Buch draus. Also es ist so ein bisschen offen, ob dieses Buch, was die LeserInnen dann in der Hand halten, nicht letztendlich eine Mischung aus all dem ist, was sie selber sich notiert hat, was ihre Mutter geschrieben hat und was Jakob eben als Manuskript auch ganz am Ende Richtung Bremerhaven vermutlich schickt. Das bleibt auch ein wenig offen. Es wird angedeutet, ob dieses Manuskript nicht doch bei Raissa ankommt. Und dann schließt sich quasi dieser erzählende Kreis.
Und es wird am Ende ja auch ein Porträt, also ein Fotothema, was nochmal dieses Porträt meiner Mutter mit Geistern, ist es das Porträt, das geschriebene Porträt oder wirklich das Bild, das Porträt? Was natürlich auch spannend ist mit dem Hintergrund, dass du Fotografin bist.
Ja.
Und ich habe nämlich in einem Interview mit dir auch schon gehört, dass es dass die Grundlage auch ein echtes Foto ist, ne?
Mhm. Ja, also das Foto, was da anerzählt wird, das gibt es als Negativabzug, also sprich, also alte analoge Fotos eben umgedreht abgezogen, was hell ist dunkel, was dunkel ist hell. Und da erschienen diese ganzen Menschen ringsum um ein Bild meiner Mutter als Kind erschienen mir. Als ich das als Kind, da kann ich mich noch dran erinnern, das erste Mal gesehen habe, eben wie Geister. Also es war was ganz Faszinierendes und aber auch ein bisschen Gruseliges natürlich. Und das Foto lag dann lange in irgendeiner kleinen Kiste mit so Aufbewahrungsschätzen, wie man sie so hat. So, weiß ich nicht, was da alles so drin ist. Irgendwelche Eintrittskarten, getrocknete Blumen, Fotos, Zeugs. So. Und ich habe es immer mal wieder hervorgeholt, dann lange Jahre nicht. Und dann hatte ich es beim Schreiben in der Hand und habe gemerkt, okay, es ist vieles schon angelegt in diesem Bild. Das ist ein Bild eines sehr glücklichen Moments, den es wahrscheinlich gegeben hat, aber der einfach nicht ausgereicht hat. Und dieses Nicht-Ausreichen, das wollte ich eben ergründen. Warum hat es nicht, wo ist das Glück hin? Warum hat es nicht ausgereicht? Warum hat es nicht gehalten? So, und was ist zwischen dem Foto und jetzt alles passiert?
Ich finde es gerade auch sehr spannend, weil man ja oft sagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber dann ist es ja ein Foto, das einen Moment beschreibt, der so irgendwie gar nicht der Realität entspricht, weil er eine glückliche Sache einfängt, die vielleicht das gar nicht ist.
Ja, in dem Moment, also vielleicht war es in dem Moment tatsächlich so, dass es das Glück war und wenn auch nur eben für einen kurzen Moment, also das will ich dem gar nicht absprechen, aber einfach, dass es, wenn man mit dem Wissen, was ich dann hatte und eben nach und nach herausgefunden habe, das war das Spannende, eben zu sagen, okay, es gab diesen einen Moment, aber der hält natürlich nicht und warum hält er nicht und was ist die Geschichte oder was sind die Geschichten, die dazwischen passieren? Ist ja eh bei der Fotografie so, dass es so Momentaufnahmen sind, die keine Allgemeingültigkeit besitzen können, aber eher so ein kurzes Festhalten eines Gefühls oder einer Situation und je abstrakter sie sind, desto interpretierbarer sind sie, je konkreter sie sind, desto uninteressant oder langweiliger finde ich sie fast. Also gerade dieses Schwarz-Weiß umgekehrte hat mich natürlich gereizt. Ich fotografiere ganz anders. Das sind natürlich ganz andere Arten von Bildern. Aber also die Kombination aus Foto oder bildhaftem Denken und Schreiben liegt bei mir sehr nah beieinander. Also es gab ja auch Gründe, warum ich dann noch Fotografie studiert habe, weil ich gemerkt habe, manche Dinge kann ich gar nicht schriftlich festhalten oder ausformulieren. Da braucht es erstmal ein Bild. Und andersherum, ich habe auch ein Fotobuch gemacht zum Thema Mutterschaft unter anderem, waren da auch viele Dinge angerissen, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt da noch einen begleitenden Text, aber auch dieser Text reicht nicht aus, ich muss jetzt nochmal wieder zurück zum Wort. Also die Dinge greifen quasi ineinander, sowohl das Fotografieren als auch das Schreiben. Und je nachdem, welche Geschichte ich erzählen möchte oder welches Thema, verknüpfen sich die Mittel oder eben nicht. Also entweder bearbeite ich es fotografisch oder in der Literatur dann.
Hast du das Gefühl, dass ein Bild oder ein Buch besser erzählen kann?
Was von beiden besser ist?
Entscheide dich.
Das kann ich gar nicht. Also ich glaube, also da jetzt eine Entscheidung, das ist so ein bisschen wie bei 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei, ne? Muss man auf einen Strang hüpfen. Nee, ich glaube, Also das, ich würde das gar nicht gegeneinander ausspielen wollen, sondern ich sehe das wirklich eher sich gegenseitig ergänzend in meinem Fall und für ganz unterschiedliche Art von Arbeit. Also ich fotografiere analog, Mittelformat, das ist ein sehr langsames Arbeiten, sehr langsames Fotografieren. Da ist natürlich der Kontakt zu echten Menschen, also ich arbeite viel mit Porträts, der Kontakt zu echten Menschen in dem Moment da, deswegen ist es eine ganz andere Situation, als wenn man alleine am Schreibtisch sitzt und nur in Anführungszeichen mit seinen Figuren ringsum, aber die ja nur für einen selbst real sind in dem Moment des Schreibens. Ich brauche beides, habe ich gemerkt. Könnte ich mich nicht entscheiden.
Schön. Unsere halbe Stunde ist schon rum. Sie ist geflogen, wie ich finde.
Wow, ja.
Deswegen danke ich dir für das Gespräch, Rabea. Und ich danke natürlich wie immer auch euch alle, lieben ZuhörerInnen, für euer Interesse und für eure Zeit. Auf Wiederhören.
Danke dir.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.